Wir hören das heilige Evangelium, das bei Lukas im 5. Kapitel aufgeschrieben ist. Es begab sich, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, oh Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde auf Kanaan, liebe Schwestern und Brüder, die Christenheit in Deutschland und ihre beiden großen Kirchen befinden sich in einer tiefen Krise. Eine Krise von einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Das äußere Erscheinungsbild dieser Krise ist der massenhafte Exodus derer, die einmal ihre Mitglieder waren. Im Jahr 2022, also in nur einem Jahr, haben fast genau 900.000 Personen die beiden großen Kirchen in Deutschland verlassen. Das sind Zahlen, die in dieser jährlichen Größenordnung weder in den 12 Jahren der nationalsozialistischen Diktatur noch in den 40 Jahren der kommunistischen Herrschaft in der DDR auch nur annähernd auftraten. Und wenn nun Kirchenvertreter beider Konfessionen interviewt werden, plötzlich ist die Kirche wieder interessant durch ihren Austritt, wenn Kirchenvertreter beider Konfession interviewt werden und nach dieser Krise und ihren Folgen befragt werden, dann sind meist Reformen, Aktionen, Maßnahmen, Programme angesagt. Wir müssen als Kirche moderner werden. Wir brauchen als Kirche dringend Reformen. Wir müssen als Kirche näher bei den Menschen sein. Wir müssen uns noch mehr für Klimagerechtigkeit und Diversität einsetzen. Also die Kirche muss, wir als Kirche müssen. Also noch mehr Aktion. Noch mehr Friday for Future in der Kirche, noch mehr und größere Regenbogenfahnen an die Kirchtürme hängen. In Ruhe betrachtet, liebe Geschwister, ist es aber nur eine sehr oberflächlich übertünchte Ratlosigkeit. Dazu häufig noch eine sehr zeitgeistig-ideologische, die hier zur Sprache kommt. Es scheint, dass unsere Kirche die Tiefe ihrer Krise noch gar nicht richtig erfasst hat. Denn die Not unserer Kirche besteht ja gerade nicht in zu wenig reformerischem Aktionismus. Sie besteht gerade nicht darin, dass zu wenig getan, dass zu wenig gemanagt, dass zu wenig propagiert wird. Oh nein, wie viele erschöpfte und leergebrannte Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter halten mühsam den kirchlichen Betrieb aufrecht und werden von ihren Kirchenleitungen in immer neue, kraftraubende Reform- und Strukturdebatten hineingepresst. Nein, liebe Gemeinde, die tiefe Krise unserer Kirche besteht darin, dass sie das Entscheidende, dass sie die Hauptsache aus dem Blick verloren hat und an deren Stelle alle möglichen Nebensachen gestellt hat, die sie zur Hauptsache erklärt. Aber was ist die Hauptsache? Und dazu schauen wir auf den Wochenspruch für den heutigen Sonntag, den 5. Sonntag nach Trinitatis. Er gibt uns die Antwort und er passt in ganz hervorragender Weise in eine Jesu-Rufkapelle. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben, schreibt der Apostel Paulus im Epheserbrief. Aus Gnade seid ihr gerettet worden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gnade ist es. Epheser 2, Vers 8. Die Hauptsache der Kirche ist genau dieser rettende Gnadenruf unseres himmlischen Vaters durch seinen Sohn Jesus Christus. Und darum wollen wir auch nicht den Weg des kirchlichen Aktionismus beschreiten. Wir wollen uns nicht als gnadenlose, immer im Einsatz befindliche Retter weder der Kirche noch der Welt aufspielen. Das sind wir nämlich nicht und das können wir auch nicht. Wir wollen dagegen auf den einen Retter der Welt und der Kirche verweisen. Wir wollen uns auf die Gnade Gottes in Jesus Christus ausrichten. Hier finden wir die göttliche Wahrheit, von der die Kirche und wir Christen leben und von der im Grunde ja auch die Welt lebt, selbst wenn sie ihn nicht kennt oder sie nicht kennt, diese göttliche Wahrheit, oder sogar ablehnt. Denn geistlich gesehen, liebe Geschwister, ist die Krise der Kirche, die wir heute erleben, auch erleiden, das Gericht Gottes an ihr und darin der Ruf der Buße. Dem Gericht Gottes mit Aktionen und Reformprogrammen begegnen zu wollen, ist völlig unangemessen und es verstrickt uns nur tiefer ins gottlose Dilemma unseres Aktionismus, ins gottlose Dilemma, selber der Retter sein zu müssen. Nein, im Gericht Gottes gilt es zuerst auf Gott, auf seinen Ruf, auf sein Wort zu hören. Denn Gottes Gericht ist Gottes Heimsuchung im tiefsten und wahrsten Sinne des Wortes. Unser Herr Jesus Christus ruft seine stolze und kluge, seine reiche und so in sich selbst verliebte Kirche in Deutschland heim zu sich und zerbricht durch sein Gericht ihren Stolz. Er macht ihre Armut offenbar und ruft sie in die allein rettende Gnade hinein. Hört auf, hört endlich auf, so ruft uns der Herr zu, euch auf eure schlauen kirchlichen Reformprogramme zu verlassen, mit denen ihr die Krise versucht in den Griff zu bekommen. Sie sind hohles und unwirksames Geklapper. Ihr betrügt euch damit doch selbst. Erkennt endlich eure geistliche Armut und kehrt um zu mir. Werft euch bedingungslos in meine Arme. Kehrt um zu meiner Gnade und zu dem Glauben, der allein meinem Ruf folgt und meine Gnade neu ergreift. Das ist meine Heimsuchung für euch. So ruft uns der Herr im Gericht an seiner Kirche zu. Erkennen wir diese zentrale Botschaft Gottes im Niedergang der Christenheit in Deutschland? Es ist doch die gleiche Botschaft, die Jesus Christus, der erhöhte Herr, in der Johannes-Offenbarung der Gemeinde in Ephesus zuruft. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Gottes Gericht will uns die Augen und Herzen öffnen und uns bereit machen zur Umkehr. Denn die Lage unserer Kirche ist wirklich ernst. Gott kann den Leuchter einer stolzen und unbußfertigen Christenheit in Deutschland wegstoßen von seiner Stätte. Wir haben keine landeskirchliche, keine diözesane Bestandsgarantie, trotz unserer vielen schönen Kirchen, die es ohne Zweifel in Deutschland gibt. Doch was ist die erste Liebe, liebe Gemeinde? Was ist die erste Liebe, die wir verlassen haben? Es ist der rettende Ruf, mit dem Jesus uns in die ewige Gnade des Vaters und damit zugleich in seine Nachfolge ruft. Unsere erste Liebe ist die Liebe zu Jesus, unserem Erlöser. Wo sie verloren geht, und das mag kirchlich noch so korrekt aussehen, sieht ja heute einiges kirchlich sehr korrekt aus, wo sie verloren geht, da wird der rettende Ruf Jesu nicht mehr gehört. Da wird unser Herz taub und unfähig. Wir werden unfähig zur Buße. Da bleibt nur noch der kraftraubende kirchliche Betrieb. Da bleibt nur noch der stressige Leerlauf der tausend Aktionen in seiner tiefen Hoffnungslosigkeit. Das Evangelium von heute, wir haben es ja gerade gehört, der Fischzug bzw. die Berufung des Petrus aus dem Anfang des 5. Kapitels des Lukas-Evangeliums, zeigt uns anschaulich, vor welcher Entscheidung wir stehen. Als Jesus zu Simon Petrus sagt, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wir müssen diesen Satz einfach auch in uns wirken lassen, was da zum Ausdruck kommt. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet, als erfahrene Fischer, sie haben ja Ahnung von ihrem Beruf. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Da hat es am helllichten Tag erst recht keinen Sinn, da jetzt hinauszufahren. Aber so geht er nicht weiter, sondern, und das ist das Bewegende, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Da erkennen wir den Ruf Jesu und den Glauben des Petrus, der sich an diesem Ruf festmacht, richtig hineinklammert, an diesem Ruf festmacht und ihm gehorsam ist. Petrus hätte ja mit wirklich vielen guten Gründen, mit seiner langen Erfahrung, im Grunde aber mit einem verschlossenen Herzen, diesen Ruf einfach ablehnen können. Nein, Jesu Ruf erreicht sein Herz und füllt es mit einem solchen Vertrauen, das zu gehorsamen Tat fähig macht. Die erste Liebe ist der rettende Ruf Jesu, der so machtvoll, so deutlich, mit so viel Liebe in mein Herz fällt, dass ich ihm folge, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint. So ruft uns in den massenhaften Kirchenaustritten, liebe Geschwister, unserer Tage, das Gericht Gottes zur Umkehr und dazu, den Ruf unseres Herrn in die Nachfolge wieder neu zu entdecken. Es geht um nichts Geringeres als um die Erneuerung unserer Berufung. Das gilt für uns als einzelne Christen, das gilt für uns als christliche Eheleute und Familien, das gilt für uns als Gemeinden und Gemeinschaften, das gilt für unsere Kirche. Unser Herr führt seine Christenheit in Deutschland ins Gericht der massenhaften Abwendung der Menschen, und dieses Gericht hat ein Ziel, nämlich unsere Berufung zu erneuern und damit neu in die Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus uns rufen zu lassen. Für diese Erneuerung unserer Berufung, damit das Feuer der ersten Liebe wieder brennen kann, nehmen wir jetzt eine zweifache Hilfe in Anspruch. Das sind zum einen Aspekte aus dem für heute vorgeschlagenen Predigtwort, aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Ich gehe nur auf Aspekte ein, ist ein relativ langer Text, sehr erfüllter Text. Empfehle Ihnen dem persönlichen Studium Johannes 1, 35 bis 51. Also Aspekte aus dem heute vorgeschlagenen Predigtwort. Und zum anderen sind es Gedanken, die uns helfen wollen, aus dem prophetischen Buch Nachfolge, das Dietrich Bonhoeffer 1937 veröffentlicht hat. Dieser Bibelabschnitt im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, indem es um die ersten Jünger geht, genau um die ersten fünf, sind nämlich fünf Jüngerberufungen, die in dieser Geschichte erzählt werden. Und damit eben um Berufung, ist von einer großen erzählerischen Dichte und einer fast verwirrenden Fülle. Deswegen empfehle ich Ihnen auch nochmal für das persönliche Bibelstudium. Daher ist für die Erneuerung unserer Berufung durch Jesus Christus wesentlich, dass wir uns anschauen, in welchem Zusammenhang dieser Abschnitt steht, wobei wir das immer bei Bibellektüre machen sollten, in welchem Zusammenhang Texte, Abschnitte stehen. Die Eröffnung unseres Bibelwortes aus dem Johannesevangelium geschieht durch das Zeugnis Johannes des Täufers. Ihm wird in dreifacher Weise von Gott geschenkt, Jesus zu erkennen und uns vor Augen zu stellen. Ja, öffentlich zu proklamieren, wer Jesus wirklich ist. Jesus ist der Erlöser, denn er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Das Erste. Zweitens, Jesus ist der Gestalt vom Heiligen Geist erfüllt, dass er mit göttlicher Autorität handelt und mit dem Heiligen Geist tauft. Und drittens, wie die Zusammenfassung, Jesus ist der Sohn Gottes. Aus diesem Zeugnis heraus kommt jeder echte Ruf in die Nachfolge. Und darum auch jede Erneuerung unserer Berufung. Das ist die wunderbare Eröffnung dieses Abschnitts im Johannesevangelium. Und dann führt diese Berufungsgeschichte hinein in die Erzählung der Hochzeit, den Bericht der Hochzeit zu Kana. Diesem ersten Zeichen, das Jesus tat, mit dem er seine Herrlichkeit offenbarte und damit die so fröhliche Fülle des Lebens, die Freude, die er schenkt. Und Dietrich Bonhoeffer sagt dazu, wohin der Ruf in die Nachfolge diejenigen führt, die ihm folgen, welche Entscheidungen und Scheidungen wird er wohl mit sich bringen? Wir müssen mit diesen Fragen zu dem gehen, der allein die Antwort weiß. Jesus Christus, der die Nachfolge gebietet, weiß auch allein, wo der Weg hingeht. Wir aber wissen, dass es ganz gewiss ein über alle Maßen barmherziger Weg wird. Wir wissen, Nachfolge ist Freude. Schauen wir nun auf den Beginn dieses eigentlichen Bibelabschnittes. Ich lese: Am nächsten Tag stand Johannes abermals da, und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er: Siehe, das ist Gottes Lamm. Und zwei seiner Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er aber sprach zu ihnen: Kommt und seht. Sie kamen und sahen's und blieben diesen Tag bei ihm. Das ist doch auffallend. Hier werden die beiden ersten Jünger nicht von Jesus selbst berufen, sondern durch das Zeugnis von Johannes dem Täufer. Er verkündigt Jesus eindrücklich als Lamm Gottes, als Erlöser, als Lamm Gottes, der die Sünde der Welt trägt. Und das bewegt die beiden bisherigen Johannesjünger so sehr, dass sie daraufhin Jesus persönlich nachfolgen. Doch dieses Feuer der Berufung, liebe Geschwister, das braucht immer wieder seine nährenden und klärenden Stationen, dass es nicht erlischt. Jesus spricht die zwei an, die ihm nachfolgen: Was sucht ihr? Und sie antworten: Meister, wo wohnst du? Meister, wo hast du deine Bleibe, deine Herberge? Ja, so ist es. Wer Jesu Ruf hört und spürt und ihm folgt, der will bei ihm sein. Der will seine Nähe leben. Der will ihn näher kennenlernen. Und man lernt Menschen näher kennen, wenn man sie zu Hause besucht. Jesus soll kein Fremder mehr sein. Wer Jesus folgt, will aus dieser Nähe zu ihm, aus dieser Zuwendung, aus seinem Wort, das auch nicht fremd bleiben soll, Kraft und Mut, Glaube, Hoffnung und Liebe schöpfen. Jesus antwortet auf die Frage, wo ist deine Bleibe, mit der einfachen und vorbehaltlosen Einladung: Kommt und seht. Kommt in meine Nähe, kommt zu mir, ich habe keine Berührungsängste und verberge nichts vor euch. Ist das nicht wunderbar? Jesus, das Zentrum unserer Berufung, der Meister der Erneuerung unserer Berufung und der Herr, der uns in die Nachfolge ruft, lädt uns vorbehaltlos zu sich ein. Bei diesem so gefüllten Wort Jesu an die beiden werdenden Jünger: Kommt und seht, wollen wir ganz bewusst mithören. Kommt und seht, esst und schmeckt, wie freundlich ich bin. Also die Einladung zum Abendmahl. Und recht verstanden ist die Einladung zum Abendmahl ja auch immer eine Einladung dorthin, wo Jesus wohnt. Wo ist deine Bleibe? Also diese Einladung zum Abendmahl. Und darum ist jede Abendmahlsfeier, jeder Empfang der Gaben des Sakraments eine Bestätigung und eine Erneuerung unserer Berufung, unserer ersten Liebe. Welch eine befreiende Kraft liegt daher in diesem Ruf Jesu, in seiner Einladung, bei ihm zu sein. Hier geschieht die Erneuerung unserer Berufung. Hier wird das Feuer der ersten Liebe uns neu geschenkt Und hier werden und bleiben wir Nachfolger unseres Herrn. Während Ratlosigkeit und Resignation sich immer mehr auf die Austrittszahlen, auf das Geld, auf den strukturellen Verfall fixieren und mit reformerischem Aktionismus versuchen, die Kirche und das Klima zu retten, reißt uns der Bußruf Jesu: Kehrt um und kommt zu mir. Er reißt uns heraus aus diesem hoffnungslosen Rettungsaktionismus ganz in seine Nähe. Ganz an sein Herz. Hier allein, am Herzen Jesu, finden wir die erste Liebe. Hier allein am Herzen Jesu wird das Feuer unseres Glaubens und der Nachfolge entzündet und die Weisheit, in der Welt verantwortlich zu handeln. Bonhoeffer hat die Not seiner Kirche damals so beschrieben: Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf gilt heute der teuren Gnade. Und weiter sagt er: Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Bonhoeffers Aussagen sind gut 85 Jahre alt und doch erkennen wir ihre prophetische, aktuelle Wahrheit. Die Not unserer Kirche ist heute genau die Verkündigung dieser billigen Allerweltsgnade, die den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus verloren hat. Sie hat das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, verloren, unseren Erlöser von Sünde, Tod und Teufel. Ja, sie hat Jesus, den Messias, den Christus, den Sohn Gottes, des himmlischen Vaters, verloren. Und sie hält das noch für Fortschritt. Diese Armut der Kirche, liebe Geschwister, macht das Gericht Gottes heute offenbar. Sie glaubt nicht mehr dem ihr anvertrauten Evangelium. Warum sollten es dann ihre Mitglieder tun? Zum Schluss unserer Berufungspredigt, ich hoffe, Sie können noch, es ist ja heute gut warm, aber es ist halt auch ein spannendes Thema. Zum Schluss unserer Berufungspredigt werfen wir noch einen Blick auf den Nathanael, den Skeptiker, den Philippus zu Jesus bringt, nachdem Philippus vorher selbst von Jesus berufen wurde. Philippus berichtet dem Nathanael begeistert von Jesus: Wir haben den gefunden, auf den wir warten. Es ist der Messias, von dem Mose und die Propheten berichten. Es ist Jesus aus Nazareth. Aber auf diese feurige Begeisterung des Philippus kippt der Nathanael nur seinen Eiskübel der abwertenden Arroganz. Ach, was kann aus diesem Kaff Nazareth schon Gutes kommen? Doch Philippus bleibt dran. Er zieht sich jetzt nicht beleidigt zurück. Er bleibt dran. Allerdings argumentiert er nicht mehr weiter. Das kennen wir aus. Es gibt Situationen, da hat das Argumentieren keinen Sinn mehr. Nein, er argumentiert jetzt nicht mehr weiter. Er lädt Nathanael einfach ein. Und zwar genauso, wie Jesus diese beiden Jünger eingeladen hat. Komm und sieh. Das ist die Zielgerade unseres evangelistischen Werbens. Alles Weitere übernimmt Jesus, auch bei Nathanael. Und er überwindet sowohl seine Skepsis als auch seine Arroganz, sodass Nathanael erschüttert die Wahrheit erkennt und bekennt: Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Diese Nathanael-Erfahrung, liebe Geschwister, darf uns auch heute hoffnungsvoll stimmen, dass die Heimsuchung zu Jesus, dem Sohn Gottes, dem König von Israel, auch Skepsis und Arroganz im kirchlichen Betrieb zu überwinden vermag. Dass auch dort, wo wir es vielleicht gar nicht mehr glauben oder gar nicht mehr für möglich halten, der Ruf Jesu verloren gegangene Berufung erneuern kann und erneuern will. Unser erstes Kapitel im Johannesevangelium mit seinen 5 Jüngerberufungen endet mit den Worten Jesu an sie: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Jesus nimmt damit die alttestamentliche Geschichte des offenen Himmels und der Himmelsleiter aus 1. Mose 28 auf, die Jakob im Traum schauen darf, und spricht sie seinen Jüngern zu, seinen Nachfolgern und damit auch uns. Ihr werdet, wenn ihr mir, dem Menschen und Gottes Sohn, mit mir verbunden und eurer Berufung treu bleibt, ihr werdet den offenen Himmel über mir sehen und ihr werdet sehen, wie die Engel über mir hinauf und herabfahren. Ja, ihr werdet die Zeugen der Herrlichkeit des Sohnes Gottes sein. Liebe Gemeinde, das ist unsere Wirklichkeit in der Nachfolge. Unser Herr, also Nachfolge unseres Herrn, denn in Jesus, dem Mensch gewordenen und erhöhten Gottessohn, sind Himmel und Erde untrennbar miteinander verbunden. Wir haben mit Jesus immer schon einen Blick in den Himmel. Und so wollen wir auf unserem Weg der Nachfolge als eine Parole der Ermutigung auch an einem heißen Sonntag die Worte Dietrich Bonhoeffers mitnehmen. Gott schenke uns in allem Ernst der Nachfolge die Freude, in allem Nein zur Sünde das Ja zum Sünder, in aller Abwehr der Feinde des Evangeliums das überwindende und gewinnende Wort des Evangeliums. Eben kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wer es kann, kann es mitsprechen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Geschafft. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.